Momentan haben wir etliche Studien laufen zum Einsatz von Herdenschutzhunden. Und es gibt in Deutschland einige Pilotbetriebe, die das schon machen, sogar zum Teil schon 10 Jahre. Sehr erfolgreich auch Herdenschutzhunde auch mit Pferden einsetzen. Dann haben wir neben dieser Achse, wir haben Zaun, wir haben Hund, wir haben Anwesenheit des Menschen. Und wenn man diese drei Faktoren mal versucht, sich zu überlegen, wie kann ich die in meinem Betrieb verbessern, dann ist man schon ein ganzes Stückchen weiter.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über ein Thema, das bis jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, im Podcast etwas zu kurz gekommen ist. Es geht um Pferde und Wölfe. Und natürlich liegt hier der Fokus auf dem Herdenschutz. Mein heutiger Gast ist selber Pferdehalterin. Sie hat seit mehr als 25 Jahren einen Reitbetrieb und daher natürlich auch reichlich praktische Erfahrung in diesem Bereich. Plus ist sie eine renommierte Wissenschaftlerin und Expertin für Pferdeverhalten. Die Koexistenz von Pferden und Wölfen ist ihr Steckenpferd. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Constanze Krüger-Farrouch.
Ja, hallo, freut mich sehr, mit Ihnen zu reden.
Sie lehren und forschen an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Tatsächlich führt sie ihre Arbeit aber in die unterschiedlichsten Wolfsgebiete. Und ja, man kann sogar sagen, dieser Welt. Seit wann forschen Sie in diesem Bereich?
Eigentlich schon Ewigkeiten, würde ich mal so sagen. Also wir sind ganz durch Zufall in dieses Thema reingetappt, würde ich mal so sagen, weil wir 2007 angefangen haben, in Italien freilebende Pferde zu beobachten. Und in einer Region, in der Wölfe eigentlich durchgehend präsent waren, also nie ausgestorben waren oder ausgerottet waren, wie auch immer man das bezeichnet. Und die Bauern eigentlich durchgehend Kontakt hatten mit dem Thema, dass Wölfe dort leben. So, das ist eigentlich für mich damals, als wir Kontakt eben zu diesen Pferdehaltungen bekommen haben, also diese frei lebenden Pferde, die werden eben tatsächlich auch genutzt. Und für uns war das damals eigentlich was ganz Normales. Wir haben das einfach so mitgenommen. Und damals gab es die Diskussion in Deutschland eigentlich noch nicht, aber wir haben da schon häufig eben Verletzungen, Missverletzungen auch an Fohlen gesehen und das war einfach, passierte halt gelegentlich.
Das war für Sie also die Erkenntnis zu sehen, dass Pferde doch mögliche Beute für Wölfe sind?
Ja, ganz ehrlich gesagt habe ich da auch lange Zeit gar nicht so drüber reflektiert. Wir haben das einfach so als gegeben in diesem Setting gesehen, in dem Wölfe halt auch vorkamen und letztendlich auch von irgendwas leben müssen. Mhm. Und wir haben natürlich da ganz, ganz andere Gegebenheiten als in Deutschland. Das heißt, relativ wenig Wild, weil die Pferde, die wir beobachtet haben, waren außerhalb des Nationalparks und da wurde schon immer fleißig auch gejagt. Mhm. Das heißt, das wildlebende Beutespektrum der Wölfe ist sehr gering. Mhm. Letztendlich dann, wenn man das so erlebt, also ich berichte immer nur, wir haben, seitdem wir da waren, seitdem ich diese Pferde beobachte, über viele Jahre, seit 2007, habe ich eigentlich noch nie ein Kaninchen oder ein Reh in diesen Gebieten gesehen. Und natürlich muss man sich dann überlegen, wenn es Wölfe in dem Gebiet gibt, von irgendwas müssen sie leben.
Das heißt, es ist alles leer gejagt, Wild gibt es nicht mehr und die Beutegreifer müssen umsteigen und auch mögliche für sie gefährliche Beute anvisieren, zum Beispiel Pferde, wilde Pferde.
Ja, also was die Italiener schon seit sehr langer Zeit auch erzählen, dass sie eigentlich auch Tendenzen erleben, dass Wölfe in bestimmten Gebieten anfangen, sich regelrecht zu spezialisieren auf die Jagd von bestimmten Nutztieren auch. Ja, und das können dann durchaus auch eben Pferde sein.
Sie müssen ja immer in entlegene Gebiete und dort auch sehr lange bleiben für Ihre Forschungen. Wie erleben Sie den Umgang der dortigen Bevölkerung mit dem Wolf und auch mit Übergriffen auf ihre Tiere?
Also das fand ich schon immer faszinierend, weil ich habe ja vorhin schon angesprochen, das war für uns irgendwie völlig normal. Und weil aber auch, weil wir dort erlebt haben, dass die Tierbesitzer damit einfach als Selbstverständlichkeit umgegangen sind. Und aus dem Grund habe ich auch mit meinen Studierenden über die Jahre schon immer gerne mal wieder eine Exkursion nach Italien gemacht, damit sie das auch erleben, dass diese Nutztierhalter den Wolf als selbstverständlichen Teil des Ökosystems erleben, das es um sie herum gibt. Und obwohl sie Verluste haben, auch an Wölfe, aber trotzdem auch zu schätzen wissen, dass der Wolf ihnen ja auch einen Dienst tut, indem er eben als Gesundheitsproblem Polizei eben Aas beseitigt und Ähnliches. Mhm.
Das heißt, die gehen damit wesentlich entspannter um und da gibt es keinen Aufschrei nach Bejagung, wenn es Übergriffe gibt?
Jein. Also den gibt es schon auch immer wieder. Ich glaube, wir haben auch in Italien immer wieder neue Diskussionen. Vor allen Dingen, weil wir da jetzt in den letzten Jahren schon eine extreme Ausbreitung der Wölfe auch erleben. Das heißt, im Bereich der Nationalparks, ich würde sagen, da sind die Schäfer und Hirten einfach damit groß geworden, dass das immer so war und haben sich einfach daran angepasst. Aber in Bereiche außerhalb der Nationalparks gibt es auch jetzt immer wieder neue Diskussionen, auch in Italien, wenn Wölfe halt dann in Gebiete vordringen, in denen die Leute das einfach nicht mehr so kennen. Und auch im Prinzip ähnlich hilflos sind wie in Deutschland, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen, also wie sie damit umgehen sollen.
Gibt es dort auch illegale Bejagung und Selbstjustiz?
Ja, natürlich. Die gibt's immer. Die gab's schon immer. Wird gar nicht so sehr thematisiert. Letztendlich ist die Zahl der Wölfe in Italien auch nie wirklich richtig gezählt und registriert worden. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant. Auf den ganzen Exkursionen, die wir gemacht haben, haben wir viel mit offiziellen Stellen geredet auch und haben immer mal erfragt, wie viele Wölfe gibt es denn jetzt eigentlich wirklich genau in Italien? Und das konnte uns nie einer wirklich sagen. Und somit fällt es natürlich auch nicht so sehr auf, wenn da mal illegal bejagt wird.
Meine Frage zielte darauf ab, weil ja die Wölfe seit, ich glaube 1970 war es in Italien, sehr, sehr streng geschützt sind. Und ich glaube, dass es in Italien ja nicht einmal Sondergenehmigungen für Abschüsse gibt, anders als hier zum Beispiel in Deutschland. Das ist, glaube ich, so, ne?
Richtig. In Italien ist der Wolf streng geschützt. Also theoretisch dürfte überhaupt kein einziger Wolf geschossen werden. Und das geht ein bisschen auf den historischen Hintergrund auch zurück, dass früher es wirklich Wölfe mit System richtig gejagt wurden. Es gab in den kleineren Orten, gab es so richtig so Jäger, die wurden von den Gemeinden angestellt und die bekamen von den Mitgliedern der Gemeinde so eine Art Kopfgeld für jeden Wolf, den sie da erlegt haben. Und dem hat die Regierung, die italienische Regierung 1970 einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, Leute, der Wolf ist strikt geschützt.
Deswegen konnte sich der Wolf auch wieder, sag ich mal, besser ausbreiten in Italien und auch wieder eine gesunde Populationsgröße erreichen, oder?
Ja, man redet im Moment von circa 3000 Tieren, die in Italien so unterwegs sind. Ob das jetzt wirklich realistisch ist, kann ich nicht beurteilen, aber mag schon sein.
Ich dachte ja bis vor kurzem eigentlich immer, und das gebe ich ganz offen zu, dass Pferde und Wölfe sich mehr oder weniger aus dem Weg gehen und dass Pferde eigentlich per se durch ihre Größe schon geschützt sind. Nun haben Sie genau das Gegenteil belegt. Inwieweit lassen sich diese Forschungen denn auf Deutschland übertragen?
Ja, was ich vorhin angesprochen habe, wir haben in Deutschland natürlich ein ganz anderes Setting. Es ist so, dass wir sehr, sehr viel Wild haben und in vielen Bereichen Wölfe uns auch sehr nützlich sein können und auch sollten, indem sie halt einfach auch Wildtierpopulationen reduzieren können, beziehungsweise die Ausbreitung von Seuchen unter Wildtieren reduzieren können. Das heißt, das muss natürlich erstmal überprüft werden, inwiefern der Wolf oder Wölfe sich in Deutschland anders verhalten würden. Allerdings zeigt die jüngste Geschichte, dass wir auch in Deutschland jetzt Wölfe haben, die anfangen, Pferde zu reißen. Und da gab es jetzt 23, kann mich nur auf die Daten von 23 beziehen, weil von 24, die sind noch nicht raus. Da wurden 25 Übergriffe auf Pferde und 4 auf Esel registriert, von denen eben einige dann auch tödlich verlaufen sind.
Ich frage deshalb, weil in Italien bezog sich ja die Forschung mehr oder weniger auf wildlebende Pferde und bei uns sind die Pferde ja alle irgendwie in irgendwelchen Koppeln untergebracht hinter Zäunen. Das ist also nicht per se ein Schutz.
Jein. Wir haben natürlich ein großes Spektrum auch hier in Deutschland, das man nicht aus den Augen verlieren sollte. Das sind die Pferde, die in Naturschutzprojekten gehalten werden.
Ja.
Die leben natürlich auch frei auf sehr großen Flächen. Sind in der Regel sollen sie ja ganzjährig draußen sein, damit sie da ihre Beweidungsfunktion auch übernehmen können und fohlen natürlich auch auf diesen Gebieten ab. Und das ist eigentlich eine sehr ähnliche Situation, wie wir sie eigentlich in Italien auch gesehen haben.
Okay, wie in der Sielmann-Stiftung zum Beispiel hier auch in der Döberitzer Heide, da leben ja auch Wildpferde frei, mehr oder weniger, mit Wölfen auch zusammen.
Ja, auch das eben Komfort. Also wir haben ja uns auch in Niedersachsen eine Beweidung angeschaut mit Pferden, die auch ganzjährig draußen sind, und haben da einfach wilde Kameras um die Weiden aufgestellt und haben über von 2015 bis 2022 890 Aufnahmen von Wölfen in und um die Weiden gehabt. Und diese Pferde hatten da überhaupt kein Problem damit. Die waren völlig entspannt und ruhig und es wurde in dieser ganzen Zeit kein Vorfall gemeldet. Also kein Übergriff, aber noch nicht mal, dass die Pferde mal wirklich gerannt wären, verschwitzt waren oder sonst irgendwas.
Woran liegt das? Das ist ja spannend.
Ja, ich denke mal, die Konstellation da ist sehr günstig. Das sind alles sehr große, ausgewachsene, aber eben auch gesundheitlich fitte Pferde. Also in dem Sinne ein unbeliebtes Beutespektrum oder beziehungsweise ein sehr gefährliches Beutespektrum für Wölfe und ein sehr großes Wildvorkommen. Also wir haben parallel auf den Weiden einfach auch extrem viel Wild fotografiert und es gab einfach genügend einfacher zu jagende Beute als diese ausgewachsenen Pferde.
Haben wir das Thema in Deutschland einfach mal zu lange verkannt und die Pferdehalter mehr oder weniger zu lange allein gelassen? Wie gefährdet sind Pferde aus Ihrer Sicht wirklich und wie große Sorgen müssen sich Pferdehalter machen?
Ja, wenn wir so zurückdenken, und wir haben eigentlich seit 2000 Wölfe stabil in Deutschland, ist es eigentlich schon erstaunlich, dass man sich nicht schon früher darüber Gedanken gemacht hat. Und ganz ehrlich, da das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, war ich auch bei einem Treffen 2017 zwischen Agrar- und Naturschutzministerien dabei und wurde eigentlich mehr oder weniger ausgelacht, weil es dann wirklich auch immer noch hieß, Frau Krüger, was wollen Sie denn hier? Weil Pferde sind doch gar nicht im Beutespektrum der Wölfe. Und da habe ich auch gedacht, naja, nach der Erfahrung, die ich aus den Jahren davor hatte, dachte ich, naja, ist mir neu, aber wenn ihr meint. Und damals war schon mein Ansinnen, dass ich gesagt habe, Leute, lasst uns das bitte nicht verschlafen. Wir tun niemanden Dienst damit, wenn wir nicht die Realität ins Auge sehen, weil dann einfach auch, wie soll ich sagen, eine gemeinsame Existenz zwischen mit Nutztieren und Wölfen nicht gelingen kann.
Ja, natürlich. Und umso mehr erstaunt es natürlich, dass die Aufnahme der Herdenschutzförderung für Pferde und Equiden erst ja in den meisten Bundesländern in den letzten Jahren erfolgte oder teilweise noch gar nicht aufgenommen wurde. Das ist schon eine sträfliche Vernachlässigung, wenn wir daran denken, dass wir ja darauf angewiesen sind, dass die Weidetierhalter mitziehen. Und wenn wir die nicht unterstützen, passiert da halt nicht viel, ne?
Ja, es gibt halt in verschiedenen Ländern immer verschiedenste Regelungen. Es gibt ja auch nicht überall, aber in einigen diese Regelung, dass erstmal drei Tiere einer Art gerissen sein müssen, damit überhaupt das erste Mal als Gefahrenpotenzial registriert und anerkannt wird. Und das ist natürlich für Pferdehalter wirklich auch eine unhaltbare Situation. Und da haben wir halt einfach diese emotionale Komponente, die in der Pferdehaltung häufig reinspielt, weil wenn das halt jetzt das Shetland Pony von einem Therapiebetrieb ist, das heißgeliebt von 200 oder sagen wir mal 50 Kindern ist, dann ist das eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr große emotionale Komponente, die damit reinspielt. Ne?
Und wir alle kennen ja auch die Geschichte vom Lieblingspony von Ursula von der Leyen, Dolly, ne? Das hat ja eine ganze Lawine losgetreten.
Genau. Und das ist letztendlich auch die Problematik, die sich da stellt, warum ich sage, dass wir das Thema auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollten, weil es halt hinterher einen sehr großen Schaden anstellen könnte, auch für die Wölfe, also auch für den Schutz der Wölfe.
Allerdings sieht man ja, was daraus geworden ist. Wie beurteilen Sie jetzt mal mit Ihrem professionellen Blick, wenn Sie sich umschauen, die aktuelle Situation der meisten Pferde in Deutschland mit Blick auf den Herdenschutz? Sie fahren ja auch an Pferdekoppeln vorbei und haben ja sicherlich auch im Freundeskreis Menschen, die Pferde halten. Ist da schon alles auf der Höhe der Zeit oder ist da noch jede Menge Nachholbedarf?
Ich würde sagen, es sind einzelne Betriebe, die sich mit dem Thema schon konfrontieren. Also tatsächlich haben wir ja in den vergangenen Jahren ganz, ganz selten das mal gesehen, dass es überhaupt schon präsent war. Aber ich fahre jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren öfter mal übers Land und stelle immer mal wieder mit Erstaunen fest, dass manche Betriebe schon wolfsabweisende Zäune haben, auch für die Pferdehaltung. Es ist noch eine große Ausnahme und ich weise dann auch immer meine Studierenden darauf hin und sage, schau mal, das ist ein wolfsabweisender Zaun. Mhm. Auch die haben das noch nicht wirklich auf dem Schirm, aber ich würde denken, die Pferdehalter fangen an, sich damit auseinanderzusetzen.
Sie sitzen ja durch Ihre eigene Forschung an der Quelle und kennen die Schutzmaßnahmen, die es braucht, um Pferde zu schützen. Wie schützen Sie persönlich dann Ihre Pferde effektiv vor großen Beutegreifern?
Ja, eigentlich auch viel zu wenig. Also unsere Hochschule zum Beispiel hat auch keine wolfsabweisenden Zäune und keine Herdenschutzhunde. Und die Frage ist halt einfach, welche der Maßnahmen gut und sinnvoll sind für Pferde. Und letztendlich hat sich ja herausgestellt, dass die Anwesenheit eines Schäfers, also eines Hirten, die effektivste Maßnahme ist. Und die haben wir natürlich in der Pferdehaltung in Deutschland nirgendwo. Nee. Die gibt's vielleicht gerade mal noch mal in Kasachstan, wo es berittene Hirten gibt, die wirklich mit den Pferdegruppen immer mit dabei sind. Die haben Herdenschutzhunde mit dabei und sind mit den Pferdegruppen unterwegs. Sowas gibt's in Zentraleuropa, würde ich mal so sagen, eigentlich nicht. Mhm. Und das ist so der erste Punkt. Das heißt, das, was wir aber schon besser machen könnten, ist, Pferde dann in sensiblen Phasen einfach dicht an den Hofrand zu holen. Also zum Beispiel, wenn Stuten abfohlen. Mhm. Und das ist tatsächlich, was einige Betriebe schon machen. Und dass sie wirklich sagen, wir haben Abfohlweiden ganz gezielt, auf die Stuten dann reinkommen, wenn sie kurz vor der Geburt, die dann eben mit wolfsabweisenden Zäunen umgeben sind. Und ich rate auch immer, momentan haben wir etliche Studien laufen zum Einsatz von Herdenschutzhunden. Und es gibt in Deutschland einige Pilotbetriebe, die das schon machen, sogar zum Teil schon 10 Jahre. Und sehr erfolgreich auch Herdenschutzhunde auch mit Pferden einsetzen. Das ist eine gute Achse, weil gerade viele Pferdebetriebe sind ja auch unglaublich hundeaffin. Also da auch dann die Leute dazu zu bekommen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist gar nicht so schwierig. Und dann haben wir neben dieser Achse, wir haben Zaun, wir haben Hund, wir haben Anwesenheit des Menschen. Und wenn man diese drei Faktoren mal versucht, sich zu überlegen, wie kann ich die in meinem Betrieb verbessern, dann ist man schon ein ganzes Stückchen weiter.
Sie selber haben auch Herdenschutzhunde?
Wir haben uns tatsächlich schon vor langer Zeit Herdenschutzhunde zugelegt. 2004, 2005 war das. Aber ganz witzigerweise nicht wegen Beutegreifern, sondern weil bei uns auf dem Betrieb Pferde vergiftet wurden. Aha. Und ja, im Prinzip gegen den menschlichen Predator,
ja, sehr gut.
Den menschlichen Beutegreifer. Ja. Und damals haben wir uns 2 Tibet-Doggen zugelegt. Und A, war es sehr, sehr effektiv. Also auf unserem Hof hat niemand mehr ein Pferd vergiftet. Beim Nachbarn leider noch 6 Stück. Oh. Es war auch für uns ein unglaublicher Lerneffekt, mit dieser Hunderasse umgehen zu lernen. Mhm. Und wir hatten einen Betrieb, der einfach ein großer Betrieb, 50 Pferde mit Reitschule, mit ständig wechselnden Kunden, die kamen, mit Kleinkindern, mit Hunden, alles dabei. Und diese Hunde waren ja permanent präsent auf dem Hof und mussten einfach auch entsprechend eben antrainiert werden auf das, was da passiert, auf das, was normal ist, was beschützt werden muss. Das war für uns alle ein Lerneffekt, aber am Ende sehr, sehr interessant und sehr hilfreich.
Hat funktioniert auch mit den Kindern und mit Besuchern, die kamen, die konnten oder die können das unterscheiden, ja?
Total. Also diese Hunde, die haben tagsüber geschlafen. Und was jetzt auch andere Stallbesitzer berichten, die haben gerne den Stallbesitzer dann auch immer so ein bisschen im Blick und beobachten einen ganz genau. Und solange man sich selber völlig unauffällig und normal verhält und alles ist in Ordnung, haben die jetzt dann tagsüber ihren Job einfach mal abgegeben. Dann ist ja Frauchen und Herrchen da, ja, und darf jetzt dann einfach auch mal die Wache übernehmen.
Dann können die effektiv ein bisschen schlafen. Wissen Sie, ob Ihre Hunde schon wirklich Wolfsangriffe abgewehrt haben? Sind da schon mal welche vorbeigelaufen und haben geguckt und die Hunde haben die vertrieben?
Nein, bei uns denke ich nicht. Ich meine, wir hatten den Betrieb an einem Truppenübungsplatz. Ich meine, ganz zu schließen ist es nicht. Dass es damals auch schon was gab, aber wir haben das nicht dokumentiert.
Inwieweit spielt eigentlich eine gesunde Herdenstruktur oder eine natürliche Herdenstruktur der Pferde eine Rolle bei der Abwehr von Wölfen? Ich habe mal gehört, dass heutzutage das Problem vielfach ist, gerade hier in der Großstadt Berlin oder am Rande der Großstadt, dass es da einfach künstlich zusammengestellte Pferdegruppen gibt, die irgendwie keine Einheit bilden und somit doch gefährdeter sind für Wolfsangriffe. Ist da was dran?
Eigentlich nein. Weil, wie soll ich sagen, ein großes, ausgewachsenes Pferd, was jung und gesund ist, ist sowieso eigentlich nicht unbedingt im Beutespektrum des Wolfs, weil es einfach ein riesengroßes Problem darstellt. Und dann ist es eigentlich egal, wie diese Gruppen zusammengestellt sind. Wenn wir natürlich noch mehrere wirklich große, wehrhafte Pferde zusammen haben, wird die Gefährdung für den Wolf natürlich immer größer. Aber es ist egal, ob wir da jetzt wer jetzt diese Gruppen zusammengestellt hat. Mhm. Interessant wird es den Wölfe immer dann, wenn Jungtiere mit dabei sind, also Fohlen oder eben kranke Tiere. Und das sind halt dann auch Gruppen, die halt wirklich geschützt werden müssten in so einem Spektrum. Erstaunlich ist schon, ich hatte früher immer gedacht, es sind prinzipiell eigentlich nur Fohlen und vielleicht Jährlinge, die dann von der Mutter eben dann irgendwann nicht mehr geschützt werden, die gefährdet sind. Wir haben letztes Jahr schon einige Risse auch an ausgewachsenen Pferden gehabt. Mhm. Das ist schade. Wir haben es beantragt, dass wir diese Fälle nachverfolgen durften, aber wir haben da leider keine Genehmigung bekommen. Also da ging der Datenschutz dann leider vor.
Schade. Das wäre ja mal spannend, da mal Erkenntnisse draus zu ziehen für die Zukunft auch, ne?
Ja, das wäre super interessant. Hm. Wir haben da eben auch bei den Ministerien nachgefragt, ob wir da eben Kontaktdaten bekommen können, um dann eben nochmal nachzufragen. Aber nee, das hat leider nicht geklappt.
Sie haben ja Kontakt mit unzähligen Pferdehalterinnen und Haltern. Wie fühlen die sich in dieser ganzen Diskussion über die Rückkehr der Wölfe?
In der Hauptsache verunsichert. Und das hängt aber eigentlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie lange sie mit dem Thema schon konfrontiert sind. Also wir erleben jetzt eigentlich in den nördlicheren Bundesländern, Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, dass da die Pferdebesitzer so langsam sich mit dieser Situation schon abgefunden haben und auch informiert haben. Viel, viel größere Unsicherheit herrscht eigentlich in Bundesländern, in Wölfe jetzt gerade erst kürzlich mal gesichtet werden. Hm. Die wissen wirklich überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Hm. An wen können die sich wenden?
Na, wir haben natürlich diverse Beratungsstellen. Wir haben Herdenschutzbeauftragte von verschiedensten Arbeitsgruppen oder auch vom Ministerium. Und ich denke halt, geschickt ist immer erstmal bei der zuständigen Stelle, also beim Landwirtschaftsministerium anzufragen und zu fragen, wer ist jetzt hier regional mein Berater? Wer kann mich da unterstützen? Hm. Und dann eben so einen Berater und Hilfe einfach auch einfordern und einfach bitten, dass jemand auf den Hof kommt.
Wir kommen um ein Thema nicht drum rum, und zwar ist das das große Thema der Desinformation. In letzter Zeit erlebe ich immer öfter, dass speziell Pferdehalter unsicher sind, was sie nun glauben und tun sollen in Sachen Wolf, weil in Social Media regelrechte Kampagnen hochploppen, zum Teil von einflussreichen Landwirtschaft-Influencern. So hat kürzlich eine Influencerin wissentlich mehr oder weniger ein Schreckensszenario über Pferd und Wolf aufgebaut. Warum ist das so? Und warum wird so viel Desinformation verbreitet?
Das ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen in diesen ganzen Social Media, der Social Media Welt sozusagen ein bisschen begründet, dass einfach derjenige, der das meiste Interesse hervorrufen kann, einfach dann irgendwo einfach auch viel Feedback kriegt, gut dasteht und so weiter. Letztendlich ist es ja auch so ein bisschen die Geschichte des Wolfs in unserer Gesellschaft, ne? Also ich sage immer, dass die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, die kennen ja alle von uns eigentlich von Kleinkindsbeinen an. Und der Wolf ist ja letztendlich, oder Wölfe kann man ja sowieso nur eigentlich als Zeigertier nehmen, also als offensichtlich des Beutegreifer. Wir haben in Deutschland so viele Beutegreifer, die niemand wirklich auf dem Schirm hat. Und es werden halt letztendlich immer Wölfe vorne angestellt. Aber letztendlich müssen wir eigentlich sagen, wir müssen unsere Tiere gar nicht nur vor Wölfen schützen oder schauen, wie wir damit zurechtkommen, sondern uns gelegentlich sowieso mal Ideen machen, welche Beutegreifer eigentlich auch interessant sein können. Meine Schäfer wissen ja auch ein Lied zu singen von Raben oder Schakale, Goldschakale und so weiter. Deswegen denke ich gerade die Geschichte, in der der Wolf einfach immer, oder Wölfe, sage ich mal, immer gerne auch eine sehr emotionale Reaktion in Menschen ausgelöst haben. Damit eben auch mit den Märchen, die wir als Kinder gelernt haben, große Ängste ausgelöst haben von geh nicht allein in den Wald, ne? Und so weiter. Mhm. Ist es jetzt einfach ein beliebtes Opfer, würde ich mal so sagen.
Welche Rolle spielt denn der Wolf für Sie persönlich?
Für mich persönlich gehört der Wolf einfach zu einem guten Ökosystem dazu, weil wir haben jetzt einige Naturschutzgebiete, die als Kernzonen deklariert worden sind, in denen der Mensch nicht mehr eingreifen sollte. Und wenn das funktionieren soll, dann können wir dort nicht nur Tiere haben, die beweiden, also die ganze biologische Kette, die sich langsam aufbaut, braucht irgendwo an einem gewissen Punkt dann eben Beutegreifer, weil die sich sonst völlig unkontrolliert ausbreiten würden. ich kann nur sagen, meine Generation hat es denkbar schlecht gemacht. Wir haben Klimawandel, wir haben Artensterben und so weiter. Und ich empfinde es momentan einfach so ein bisschen als Pflicht, zu sagen, Leute, wacht auf, wir müssen was tun. So geht's nicht weiter.
Was sagen Sie zu den aktuellen Bestrebungen der Politik, Wölfe im Bestand zu regulieren?
Ja, müssen wir abwarten, ob das funktioniert, würde ich so sagen. Weil es hat ja letztendlich in den letzten Jahren auch nicht funktioniert, dass der Wolf in Deutschland strikt geschützt war, weil es ja immer mal wieder Wölfe gab, die tatsächlich angefangen haben, sich auf den Riss von Nutztieren zu spezialisieren und dann natürlich Stimmen in der Gesellschaft aufkamen, dass da was passieren muss. Und jetzt ist die Politik natürlich gezwungen, irgendwo die Gesellschaft auch ernst zu nehmen, damit die Gesellschaft auch weiterhin sozusagen die Genehmigung erteilt dafür, dass Wölfe in Deutschland leben können. Und deswegen brauchen wir irgendwo eine Kompromisslösung für beide Parteien. Mhm. Wenn Wölfe jetzt strikt geschützt sind, macht es das der Regierung sehr, sehr schwer, da eben im Zweifelsfall auch eben mal Wölfe entnehmen zu können. Ich meine, die Diskussion um die Entnahme der Wölfe ist sowieso schon extrem schwierig. Da müssen sich auch Fachleute mit auseinandersetzen. Aber es wäre halt letztendlich dann einfacher, eventuell da auch vernünftige Lösungen zu finden, wenn er nicht mehr strikt geschützt ist.
Der Wolf wird ja jetzt in Anhang 5 kommen und ist dann nur noch geschützt. Aber wäre es nicht zielführender, wenn man den Menschen einfach mal die Wissenschaft dahinter erklärt? Denn all diese Dinge, die jetzt hier so gesprochen werden in der Politik, diese Forderungen, die aufploppen momentan, die sind ja ohne wissenschaftlichen Boden und ohne wissenschaftliche Relevanz. Also wäre es nicht zielführender, den Menschen wirklich mal die nötigen Informationen mit an die Hand zu geben, damit sie vielleicht das Thema Wolf besser verstehen, anstatt immer gleich Abschuss zu rufen?
Naja, es ist halt schwierig. Die Frage ist, hören die Leute zu, ne? Und die Politiker müssen natürlich auch Lösungen finden. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt im letzten Jahr auch an der Universität eine sehr, sehr interessante Debatte geführt, in dem auch eben am Ende einer Vorlesung ein Student auch sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, man kann das doch ganz einfach lösen, schießen wir sie doch einfach ab. Und ich fand das interessant. Wir haben das Thema aufgenommen und ich habe ihn dann erstmal gefragt, wie er denn das machen würde. Und dann sind wir eigentlich dazu gekommen zu diskutieren oder er hat dann auch irgendwann eingesehen, dass das äußerst schwierig ist, Wölfe zu entnehmen, ohne dass man hinterher die Rudelstruktur zerstört und wir sogar dann einfach hinterher noch mehr Risse haben als vorher.
Eben.
Und eben Jungtiere dann nicht mehr im Rudel jagen können, sondern quasi gezwungen sind, in die Dörfer zu gehen und erstmal zu schauen, was auf dem Misthaufen so ist und auf dem Weg vielleicht dann auch noch ein Lamm finden. Ne? Mhm. Da sind wir eigentlich dann in eine sehr offene Diskussion gekommen. Und das Problem ist ja eigentlich, dass momentan so extrem polarisiert wird. Wir haben ja eigentlich die Wolfslover und wir haben die absoluten Gegner. Und dazwischen ist halt so ein Graben aufgezogen worden. Wenn beide eigentlich mehr bereit wären, das mal miteinander zu diskutieren, dann wäre es, glaube ich, viel fruchtbarer und die Politiker wären nicht gezwungen, sich zu positionieren.
In dieser Schärfe vor allen Dingen. Zusammenfassend ein Schlusswort von Ihnen. Was geben Sie den Pferdehaltern mit auf den Weg?
Ja, also ich denke, ich fände es sehr schön, wenn mehr Pferdehalter einfach auch ein gutes Wissen und Verständnis von der Situation aufbauen. Wölfe wären sehr gut oder sind sehr gut und hilfreich für uns in unserem Ökosystem. Man darf das aber letztendlich auch nicht unterschätzen. Ich mag es auch gar nicht unter den Teppich kehren, dass es hier eine Gefährdung für Pferde gibt. Wenn man sich aber Gedanken darüber macht, wie man seine Pferde gut hält, eben entsprechend dann eben auch seine Haltung vielleicht dementsprechend anpasst, ob es da Wolfspräsenz gibt, das auf dem Schirm hat, vielleicht auch sich Beratung holt, findet sich ein gutes Miteinander.
Wir verlinken alle Hinweise in den Shownotes. Und ich sage jetzt an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Krüger-Farouche. Alles Gute für Sie und Ihre Pferde. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Ihrer wichtigen Forschung und weiterhin so wertvolle Erkenntnisse für uns alle. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.